Wer braucht Feminismus? Natürlich wir alle. Aber jede Person hat ihre ganz individuellen Gründe, warum sie den Einsatz für Feminismus wichtig findet. Und auch eine eigene Perspektive auf die soziale Bewegung. Darüber wollen wir mehr erfahren. Also fragen wir nach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wer braucht Feminismus Podcast. Heute darf ich, Hanna, wieder jemanden in dem Podcast empfangen und ich freue mich sehr, denn heute ist Anna bei mir zu Gast. Anna und ich haben uns 2019 über den Klimaaktivismus bei Fridays for Future kennengelernt und ich muss gestehen, im letzten Jahr haben wir gar nicht so viel Kontakt gehabt, deswegen bin ich umso gespannter, was bei Anna jetzt so los ist. Hallo Anna, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Hanna, voll schön, dass es geklappt hat und wir mal wieder die Möglichkeit haben, zusammen zu quatschen. Genau, wir kennen uns ja so ein bisschen aus dem Klimaaktivismus und danach bin ich dann mit einer Freundin ins Ausland gegangen. Wir sind mit dem Zug nach Südostasien gefahren und dann war Corona, das heißt so politische Veranstaltungen, auf denen sich unsere Wege vielleicht hätten kreuzen könnten, gab es ja auch nicht so richtig. Und seitdem ich aber quasi wieder zurück bin, in Hannover mache ich viel politische Bildungsarbeit bei der Grünen Jugend, bin gerade Sprecherin der Grünen Jugend Hannover und auch deren Kandidatin für den Stadtrat und versuche auch immer hin und wieder auf Instagram Dinge zum Thema Feminismus zu posten oder in politische Inhalte zu verwandeln, was man so im Alltag an Sexismus erlebt und was einen eben stört. Genau.
Ja, richtig cool. Ich habe auf jeden Fall auf Instagram schon gesehen, dass du in das Real Game eingestiegen bist und da ganz viel auch feministischen Inhalt postest. Da möchte ich später auch noch mal ein paar Tipps haben. aber jetzt erstmal hast du ja auch ein Statement mitgebracht, denn im Wer braucht Feminismus Podcast bringen ja alle Gäste ein Statement mit, warum sie Feminismus brauchen. Was ist denn dein Statement?
Mein Statement für den Podcast ist, ich brauche Feminismus, weil Catcalling kein Kompliment ist. Vielleicht kann ich ja noch mal kurz erzählen, was ich unter Catcalling verstehe oder worum es beim Catcalling geht. Catcalling meint eben die sexuelle Belästigung, meistens von weiblich gelesenen Personen im öffentlichen Raum. Ich denke, du und ich kennen da bestimmt ganz viele Beispiele, zum Beispiel, dass man irgendwie ins Einkaufen geht, man wird mit dem Auto angehupt oder einem wird sowas hinterhergerufen wie geiler Arsch. Und die Grenzen sind da ja auch so ein bisschen fließend, also ob es jetzt irgendwie Blicke sind oder ob man halt direkt irgendwie so einen sexuellen Kommentar abbekommt.
Total, also Catcalling-Erfahrung ist ja auch ein Thema, was im letzten Jahr mal ganz anders hochgekocht ist. Also da gab es ja auch super viele Social-Media-Kampagnen dazu, die sich mit dem ganzen Catcalling-Thema und den Erfahrungen von Sexismus im öffentlichen Raum beschäftigt haben. Und wir haben vorher ja so ein bisschen über das Statement gesprochen. Und wir sind beide darauf gekommen, dass einfach diese Normalisierung von Catcalling im offenen Raum ja ein Riesenproblem ist.
Genau, also ich finde es einfach super krass und es macht mich meistens auch sehr wütend, weil man sich vorstellen muss, dass jetzt binär gedacht und herunter und überspitzt gesagt natürlich die Hälfte der Bevölkerung im öffentlichen Raum sich nicht sicher sein kann und damit klarkommen muss, dass es normalisiert ist, sexuelle Kommentare im Alltag zu bekommen. Und damit geht ja auch sowas mit einher, dass ich als Frau mir dann oder als weiblich gelesene Person besser gesagt mir überlegen muss, habe ich gerade zum Beispiel heute die Energie, irgendwie eine Bluse anzuziehen, die ich mega schön finde, ich fühle es gerade richtig und ich möchte gern anziehen, aber ich weiß genau, von bestimmten männlichen Personen wird das als freizügig wahrgenommen und damit irgendwie freigegeben, irgendwie für so ein Catcall, für so einen Spruch. Und dann muss man sich auch immer überlegen, was es halt mit Frauen einfach macht. Also das schränkt einen ja total ein, zum einen zu überlegen, was ziehe ich heute an, und zum anderen ja auch einfach eingeschränkt sein im öffentlichen Raum. Also man kennt ja auch viele Berichte, dass Frauen zum Beispiel auch sich unsicher fühlen auf dem Nachhauseweg und weil sie dort eben auch diese sexuelle Belästigung erleben. Und das zeigt ja einfach, dass quasi Mobilität und die freie Bewegung im öffentlichen Raum einfach nicht für alle gleich ist. Also zum Beispiel Rassismus zählt da ja auch wieder mit rein, ist auch wichtig. Genau, und das finde ich halt so krass, dass es normalisiert ist und dass dort eben nichts gegen gemacht wird und dass es eben im gesellschaftlichen Diskurs genau als normal angesehen wird.
Ja, total. Und als wir vorher über Catcalling-Erfahrungen gesprochen haben oder beziehungsweise ich finde, es ist auch so ein typisches Thema, dass auf so WG-Partys oder irgendwie auch, wenn man mit Freundinnen zusammenkommt, häufig Thema ist und über Catcalling-Erfahrungen gesprochen wird, dass dann ja auch ganz oft die Antwort kommt, naja, aber das ist ja normal oder das ist ja gar nicht so schlimm oder ja, also mir ist aber noch was viel Krasseres passiert, wo ich mir halt auch immer denke, ja, es ist ja kein also es ist ja kein Wettkampf, was krasseres an Catcalling passiert ist, sondern einfach all das sollte nicht normalisiert sein.
Genau, ich stimme dir da auf jeden Fall auch voll zu. Das ist eigentlich sollte unser Anspruch in der Gesellschaft sein, dass egal wie ich wahrgenommen werde im öffentlichen Raum als weiblich gelesene Person, ich mich sicher bewegen kann. Und dass auch schon so ein Anhupen vom Auto, was vorbeifährt, auch wenn die Situation relativ schnell meistens vorbei ist und man wieder sicher ist, in Anführungszeichen, weil das Auto ja ganz natürlich weiterfährt, es trotzdem ein Umding ist und das ja auch was mit Frauen macht, wenn sie wieder, oder mit weiblich gelesenen Personen, die im Catcalling Erfahrungen gemacht haben, wenn sie in ähnliche Situationen kommen oder wie sie eben im Alltag eingeschränkt sind, dass sie wissen, okay, wenn ich hier lang gehe oder generell, wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege, und das ist super krass eigentlich, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass man sich eben nicht sicher sein kann und dass man nicht geschützt ist vor sexueller Belästigung im öffentlichen Raum.
Ja, das stimmt. Und ich finde es auch total kritisch, wenn man sich überlegt, dass dieses Grenzen setzen, also was ist zu krass oder was ist noch in Ordnung, wenn das irgendwie nicht geklärt ist, beziehungsweise wenn das so locker kommuniziert wird, dass das natürlich auch total schwierig ist für weiblich gelesene Personen oder von Catcalling betroffene Personen, die aufwachsen, diese Grenzen für sich selber zu setzen. Weil wenn wir uns so überlegen, also oder wenn ich zurückdenke in der Pubertät, wo man so das erste Mal nicht mehr nur als Kind wahrgenommen wird, sondern irgendwie als sexuell attraktive Person, da ist das ja total überfordernd. Beziehungsweise fand ich das damals total schwierig zu sagen, okay, ist das jetzt ein Kompliment oder ist das einfach eine Grenzüberschreitung?
Total. Und das finde ich auch super schwierig, dass dadurch, dass wir in der Gesellschaft keinen Konsens darüber haben, dass Catcalling nicht in Ordnung ist, dass man als junge Person oder nicht mal unbedingt als junge Person, sondern einfach als Person, die betroffen ist von Catcalling, ja gar nicht selber dann vermittelt bekommt, für sich selber einzustehen und zu wissen, ich habe gerade jedes Recht der Welt, hier zu sagen, das ist eine ganz klare Grenzüberschreitung und das geht nicht. Und wo du das auch nochmal ansprichst, explizit auf die jungen Personen, das muss man sich auch mal vorstellen, welche Dimension dahinter steht, dass weiblich gelesene Personen einfach ab dem Alter von 14, 13 im öffentlichen Raum sexuell belästigt werden aufgrund ihres Aussehens und dann immer diesen Machtdemonstrationen, weil nichts anderes ist das, das ist ein Ausdruck patriarchaler Strukturen, diesen Machtdemonstrationen ausgesetzt sind.
Ja, und ich habe mich damals auch total alleingelassen gefühlt von der Schule beziehungsweise von der Gesellschaft um mich herum, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass man in der Schule oder beim Aufwachsen davon, also begleitet wurde, für sich diese Grenzen zu setzen, sondern es einfach ein ewiger Struggle war, zu überlegen, finde ich das gut, finde ich das jetzt komisch, weil ich gerade am Aufwachsen bin und mein ganzer Körper vielleicht irgendwie komisch ist, oder ist das was Normales, ist es normal, dass mir auf Straßen irgendwie komische Kommentare hinterhergerufen werden, weil ich bin ja jetzt eine Frau oder ich bin ja jetzt nicht mehr Kind. Und da habe ich mich zumindest damals super alleine gelassen gefühlt. Und jetzt auch, wenn ich so reflektiere und zurückdenke, weiß ich, dass ich da sicherlich auch Grenzen heute super, also total anders setzen würde, als ich sie damals gesetzt habe. Und dass ich mich damals komisch gefühlt habe, nicht daran lag, dass ich komisch war, sondern dass das einfach eine Grenzüberschreitung im öffentlichen Raum war.
Ja, da gehe ich total mit. Und auf den Punkt, den du angesprochen hast, dass man als Person, die sich noch nicht damit beschäftigt hat, sich ja auch fragt, ist das ein Kompliment? Und nein, es ist kein Kompliment, sondern wie wir eben schon gesagt haben, es ist eine klare Machtdemonstration und Ausdruck von männlich geprägten Strukturen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als wir manchmal in so einer minderjährigen Blase in der Schule so darüber gesprochen haben, dann dachte ich manchmal, gehört das nicht vielleicht dazu, wenn ich jetzt erwachsen werde, was du auch gerade gesagt hast, wenn ich jetzt eine Frau bin, dass ich quasi diese Komplimente auf der Straße erhalte und dass das so das Richtige sei. Aber das ist ja totaler Quatsch. Und wir leben halt einfach in einer Gesellschaft, die Frauen, jungen Frauen beibringt, dass sie Männern zu gefallen haben. Und wir bringen Männern gleichzeitig bei, dass es in Ordnung ist, Frauen als sexuelle Objekte zu sehen und sie zu sexualisieren, auch wenn das gerade gar nicht zum Thema steht, sondern es sich um den öffentlichen Raum handelt, wo man einkaufen geht, wo man spazieren geht, wo man in gar keinem engeren Kontakt miteinander steht. Und da müssen wir eigentlich irgendwie ran, dass unsere Gesellschaft das da ganz klar sagt und jungen Menschen auch aufzeigt, das ist kein Kompliment, das ist sexuelle Belästigung und ihr könnt euch dagegen wehren. Und ja, ich glaube, das wäre super wichtig, mir persönlich einfach gewesen, hätte man das vielleicht in der Schule auch, wie du gesagt hast, mit auf den Weg bekommen.
Ich musste immer an einen Workshop denken, den ich mal in so einem Rahmen gegeben habe, wo die TeilnehmerInnen alle so 14 bis 16 waren oder vielleicht sogar noch einen Ticken jünger. Und wir haben damals eine Umfrage gemacht, ob es in Ordnung ist, wenn ein Mädchen kurz bekleidet auf eine Party geht, dass sie dann doofe sexuelle Sprüche bekommt oder dass sie einfach so gecatcalled wird. Und da die Umfrageergebnisse haben wir ausgewertet nach binären Geschlechtern. Und bei den Männern war es so ziemlich ausgeglichen. Ich glaube, 50-50 fanden es okay, fanden es nicht okay. Und bei den Frauen fanden es einfach 70% in Ordnung, dass das Mädchen gecatcalled wird. Und da habe ich mir halt auch einfach nur so, das, also es war so richtig schwarz auf weiß, wo ich mir dachte, genau das ist das Problem, dass wir da halt an dem Bewusstsein anfassen müssen und da einfach meiner Meinung nach weiblich gelesene Personen beim Aufwachsen auch mehr unterstützen müssen.
Das stimmt. Ich muss sagen, ich bin ja auch ein bisschen schockiert über diese Zahl. Also ich finde es irgendwie super krass, vor allem wenn man irgendwie in so einer Bubble oder Blase unterwegs ist, wo das eigentlich klar ist schon, dass das nicht geht auf einer Party. Aber trotzdem passiert es auch auf Partys in anderen Räumen. Also kein gesellschaftlicher Raum ist frei von Sexismus. Und ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist ein super großes Problem. Ich glaube aber, dass ja irgendwie bei, wenn man jetzt in binären Geschlechterkategorien denkt, oder egal, nicht in binären Geschlechterkategorien, sondern wenn man jetzt an alle Geschlechter denkt, dass wir mit allen Geschlechtern daran arbeiten müssen, dass Sexismus, Catcalling nicht geht und dass man eben auf der einen Seite dann weiblich gelesene Personen empowert, dass sie halt wissen, das ist kein Kompliment, das ist eine Grenzüberschreitung, ich darf mich oder ich sollte mich hier vielleicht auch zur Wehr setzen und auf der anderen Seite aber auch dann die Täter in dem Moment sensibilisiert dafür, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, das auch, also wenn man sich jetzt so mal an, wenn ich an meine Catcalling-Erfahrungen zurückdenke, da hat da niemand was gesagt. Niemand sagt zu dem Typen, das ist scheiße, was du da gerade gesagt hast, das geht so nicht, sondern man ist halt irgendwie alleine und das würde einfach super helfen, wenn in der Gesellschaft das halt nicht normalisiert ist, weil das geht mit dieser Normalisierung einher, sondern wenn Leute da Zivilcourage zeigen würden und ihm sagen würden, so geht das nicht.
Ja, genau, dass wenn man irgendwie in einen Club geht und plötzlich irgendwie eine Hand am Po spürt, wo sie nicht hingehört, dass ich dann nicht in der Verantwortung bin, mich umzudrehen und den Spruch dem Täter gegenüber zu machen, sondern halt auch vielleicht die Kumpels von ihm oder so sich umdrehen und sagen, ey, was war das für eine
Nummer? Voll, vor allem das Problem dabei ist ja auch, man ist dann ja schon nicht in der Machtposition, man fühlt sich ja schon zurückgesetzt und ist je nachdem, wo man sich gerade aufhält, vielleicht auch ängstlich. Und dann muss man ja in dem Moment auch noch die Entscheidung treffen, kann ich mich hier gerade zur Wehr setzen oder kommt dann vielleicht was viel Schlimmeres? Ich muss aber sagen, ich hatte eine schöne Erfahrung, das erinnert mich gerade an dem, was du gerade gesagt hast im Club. Da war ich auch mit Freundinnen, als es noch ging, vor Corona, tanzen und da hat uns auch so ein Typ belästigt und dann kam eine andere Frau zu uns und meinte, ja, wollt ihr das? Wollt ihr, dass der immer zu euch kommt? Wollt ihr, dass er sich so aufdrängt? Meinen wir so, nee. Da meinte sie so, also ich glaube, er hat das dann auch schon so ein bisschen mitbekommen, dass das jetzt nicht das super Verhalten war, was er da an den Tag gelegt hat. Deswegen hatte sich das Problem dann zum Glück auch irgendwie erledigt. Aber sie hatte halt angeboten, wenn der irgendwie nochmal kommt wir uns unsicher fühlen, dass wir dann nochmal zu ihr kommen sollten. Und das finde ich halt ziemlich cool. Oder manchmal gibt es ja auch in Clubs diese Möglichkeit, dass wenn man sich unsicher fühlt, wenn man belästigt wird, dass man an die Bar mit so einem Codewort gehen kann und dann, ich weiß nicht, das Wort Emma oder sowas sagt. Und dann hat man halt die Möglichkeit, dass einem vom Personal eben jemand aus dieser Situation holt. Und solche Sachen sind halt einfach super wichtig für weiblich gelesene Personen im öffentlichen Raum.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ich habe es ja am Anfang schon ein bisschen angeteasert, dass du gerade auf Instagram auch ziemlich viel feministischen Content postest. Und ich betreue ja auch den Wer braucht Feminismus Instagram-Account, den mir übrigens alle gerne folgen könnt. Auf jeden Fall wollte ich dich da fragen, meinst du, Aktivismus oder gerade auch feministischer Aktivismus hat sich verändert, also durch Instagram oder beziehungsweise gibt es da nicht vielleicht auch ganz, ganz andere Möglichkeiten? Weil ich muss sagen, dieses ganze TikTok-Reel-Ding am Anfang, ich konnte da nicht so viel mit anfangen und mittlerweile sieht man aber auch, was das für eine enorme Reichweite hat. Ich weiß nicht, wir haben zum Weltfrauentag am 8. März dieses Jahr ein Reel gemacht, was auch ziemlich viele Klicks hatte für unsere Instagram-Seite. Und da dachte ich mir so, ja, es ist halt aber auch eine Möglichkeit, wie man ziemlich kurz und knackig ganz viele Menschen erreichen kann.
Voll. Also ich glaube auch, dass man eben die Möglichkeit hat, viele Menschen außerhalb auch der eigenen Blase zu erreichen, weil schnell ist ja so, dass sich so in der eigenen Instagram-Community halt eine Blase aufbaut, die sich oft auch selber bestätigt in den großen Punkten, also dann in kleinen Debatten vielleicht nicht, aber so in dem großen Hauptthemen bestätigt sie sich dann selber. Und ich finde halt auch, dass man jetzt so mit diesen Formaten wie TikTok oder Reels oft schon die Möglichkeit hat, merkt man dann auch, wenn die vielleicht mal ein paar mehr Klicks bekommen, dass dann auch Kommentare aus einer anderen Blase kommen, die dieses Thema nicht so gut finden. Und ich glaube, dass da halt quasi das Positive daran ist, dass irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht, wenn man zum Beispiel was zum Thema Catcalling macht, dass dann auch irgendwie jungen Nutzerinnen das vielleicht angezeigt wird und die dann vielleicht auch so langsam merken, okay, ja, Catcalling ist vielleicht gar nicht so in Ordnung, Aber ich glaube trotzdem, dass das nicht dieses strukturelle Problem löst. Also es ist nice to have und man kann es nutzen, um sich zu connecten, um andere Erfahrungen mitzubekommen, um Erfahrungen zu teilen. Aber um halt wirklich dieses große strukturelle Problem, was ja auch hinterm Catcalling steht, das Patriarchat, zu überwinden, braucht es auf jeden Fall mehr. Aber genau, Instagram, Social Media ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um sich mit anderen niedrigschwellig zu vernetzen. Was ich noch wichtig finde, ich glaube, ein anderer Benefit von Social Media ist auch das Empowering, dass man halt die Möglichkeit hat, einfach viel mehr Leute, die vielleicht geografisch auch total weit weg von einem sind, aber eine ähnliche Ansicht haben, dass man die halt erreicht.
Ja, ich glaube, diesen Mobilisierungscharakter von Social Media, den darf man halt nicht unterschätzen und der ist, glaube ich, auch ja, total wertvoll, auch für feministischen Aktivismus. Was ich nur immer total krass finde, dass diese Reels ja maximal, glaube ich, eine Minute oder so lang sein dürfen. Und wie du halt meintest, also um irgendwie Catcalling auf dieser strukturellen Ebene näher zu bringen, ist natürlich eine Minute nicht voll genug. Deswegen ist das natürlich nicht ausreichend. Aber ich finde es auf jeden Fall ganz cool zu sehen, wie kreativ mit feministischem Aktivismus auf Instagram umgegangen wird. Und glaube auch, dass schon viele Menschen dadurch, oder ich hoffe es zumindest, viele Menschen ihre Bubble erweitert haben und ihren Instagram-Feed vielleicht auch ein bisschen politischer, aktivistischer, diverser aufgestellt haben.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich kriege das auch in meinem FreundInnenkreis mit, den ich noch aus der Schulzeit kenne, der nicht so super politisch ist, also sich schon für politische Themen interessiert, aber jetzt nicht so im Game, sag ich mal, wie wir beide vielleicht. Und die dort eben auch immer mal mehr Informationen zu politischem Content halt auch durch den Leuten, die sie eben neu folgen, in die Timeline kommt. Und dann so ein kleiner Reminder daran ist.
Apropos in die Timeline bekommen. Wir empfehlen ja am Ende des Podcasts immer feministische Medien oder Instagram-Kanäle, Bücher, was auch immer, die du unseren HörerInnen ans Herz legst. Was hast du denn für Empfehlungen mitgebracht?
Genau, ich würde einmal empfehlen, bei Instagram zu schauen, gibt es so eine Catcalls auf zum Beispiel Hannover-Seite. Das sind nämlich AktivistInnen, die von ihren FollowerInnen Catcall-Erfahrungen zugeschickt bekommen wurden und die gehen die dann ankreiden. Also man kann denen zum Beispiel auch selber schreiben, wenn einem zum Beispiel beim Edeka in der Nähe was passiert ist, dann schreibt man eben das Zitat an die Catcalls auf Hannover-Gruppe und dann schreiben die eben vor diesen Edeka mit Straßenmalkreide genau den Spruch und machen das Ganze eben sichtbar. Und zum anderen, was ich super spannend finde, auch zu diesem Verhältnis irgendwie Männer sensibilisieren für Catcalling ist, es gibt ein Video auf YouTube, das findet ihr, wenn ihr Catcalling Doppelpunkt Rollentausch eingibt vom 4. Deutschen Fernsehen. Dort hat die Moderatorin den Spieß mal umgedreht und hat männliche Person auf der Straße, oder männlich gelesene Person auf der Straße quasi gecatcalled, aber danach eben auch mit denen darüber gesprochen, wie habt ihr das empfunden? Und die meinten dann auch, dass sie das gar nicht so cool finden. Genau, fand ich ganz spannend.
Ja, sehr cool. Das sind auf jeden Fall zwei Tipps, wo man mal vorbeischauen kann. Und diese Catcalls auf Hannover-Seite gibt es ja wirklich, oder Catcalls off, eben nicht Hannover, gibt es ja wirklich von total vielen Städten. Und ich muss auch sagen, dass ich hier in Hannover, wir kommen jetzt beide aus Hannover, das total toll finde, dass es halt, also was heißt toll, ist ja nicht toll an sich, aber es ist eine sehr, sehr aussagekräftige Aktion, wenn man dann irgendwie durch den Park läuft und an zwei, drei Stellen diese Kreidebilder sind und macht halt eben das Ganze im öffentlichen Raum sehr sichtbar.
Ja, total.
Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Wir sprechen am Ende des Podcasts auch immer darüber, was man als Tipp quasi mitgibt als feministischen Tipp und jetzt in Bezug auf Catcalling ist das ja tatsächlich wirklich ein sehr, sehr praxisorientierter Tipp. Hast du irgendeinen Tipp, wie man mit Catcalling-Erfahrungen umgehen sollte, sei es nun in der Situation oder auch, wenn man sich vielleicht im Nachhinein einfach irgendwie unwohl damit fühlt?
Also was ich total schön fand, wir haben in der Grünen Jugend neulich so eine Runde gemacht, wo wir uns mit Fit-Personen, also Frauen, Inter- und Transpersonen, über Catcalling ausgetauscht haben. Und wir haben wirklich sehr lange geredet über sehr viele verschiedene Themen, die eben Catcalling betreffen und was es mit einem macht. Und es hat einfach super gut getan. Das kann man ja auch gut einfach im eigenen Freundinnenkreis machen. Jetzt in Corona-Zeiten vielleicht auch irgendwie per Zoom oder andere Videokonferenzmöglichkeiten, dass man, sofern man möchte, natürlich muss man auch darauf achten, dass es manchmal auch ein sehr belastendes Thema sein kann, je nachdem, welche Erfahrungen man gemacht hat, dass man halt einfach mal darüber spricht, weil dann merkt man ziemlich schnell, dass andere Personen sich genauso, die fühlen genauso in dieser Situation, fühlen sich vielleicht genauso hilflos und das ist vielleicht auch nochmal was, was so für in der Situation, wenn man in der Situation ist, anknüpft. Mir persönlich geht es manchmal selber so gegen den Strich und dann, wenn man gecatcalled ist und eigentlich weiß, man weiß, welche Machtstrukturen dahinter stehen, man hat sich damit auseinandergesetzt und man möchte jetzt eigentlich dem super selbstbewusst entgegentreten, aber kann das nicht in jeder Situation, weil es halt schon eine belastende Situation ist und auch keine einfache Situation ist. Und dann gibt es, also man muss dann nicht auf sich selber sauer sein oder das blöd finden, dass man da gerade quasi nicht den eigenen Mut hatte, so viel zu sagen. Und ich glaube, das, wenn man sich das in Erinnerung ruft und sich selber dann in Sicherheit bringt, und sich selber dann nicht noch quasi so selbst belastet, weil man nicht so gehandelt hatte, wie man sich das vielleicht aus der superfeministischen Perspektive vorgestellt hat, dass das total in Ordnung ist. Und das Wichtigste ist, dass man sich so schnell wie möglich wieder halt wohlfühlt, nachdem einem sowas passiert ist.
Ja, da kann ich gar nicht mehr viel ergänzen, sondern dir einfach nur zustimmen und im gleichen Zug auch schon Danke sagen. Also vielen, vielen Dank, Anna, dass du im Podcast zu Gast warst, dass wir gemeinsam ja, über Catcalling und Catcalling-Erfahrungen sprechen konnten. Und ihr könnt ja gerne mal rüber auf Instagram schauen und also eure Meinung und eure Gedanken zum Podcast mit uns teilen, denn das ist sicherlich ein Thema, wo wir alle ganz, ganz viele persönliche, unterschiedliche Erfahrungen haben und wo wir beide ja gerade auch aus unseren Perspektiven viel erzählt haben. Da freue ich mich und Anna sich bestimmt auch, wenn wir da noch ein bisschen weiter in Austausch kommen. Also vielen Dank, Anna, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder mit dir über Feminismus zu quatschen.
Das war die Podcast-Folge mit Anna und ich freue mich natürlich, dass ihr mit dabei wart und uns zugehört habt. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit am Start seid. Die kommt wie immer am 8. des nächsten Monats raus. Ansonsten checkt doch auch gerne die anderen Folgen, die für diesen Podcast schon erschienen sind und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu Wer braucht Feminismus und dem Podcast findet ihr unter www.werbrauchtfeminismus.de.